Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ich bin Bärbel Schäfer. Es ist der zweite Weihnachtstag und wir senden heute unseren großen Jahresrückblick 2021. Wir blicken zurück auf viele, viele Gäste, die wir zu Gast hatten. Und es waren Sportler da, wie der Fußballer Robin Gosens, der Skifahrer Felix Neureuther oder die Surferin Dörte Eichelberg. Aber eben auch Musiker wie der Frontmann der Band Tokyo Hotel, Bill Kaulitz. Und ich wollte von ihm im Gespräch über Verantwortung wissen, für wen er eigentlich in seinem Leben Verantwortung trägt.
Also ich glaube natürlich irgendwie auch für die anderen Jungs. Auf jeden Fall empfinde ich das heute so, weil, ne, wir haben vorhin drüber gesprochen, ich war immer der, glaube ich, der die Karriere am meisten geliebt hat. Ich habe im Buch auch geschrieben, einer muss das ja auch machen, weil er ansonsten beleidigt ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so. Und natürlich darum fühle ich mich auch für die anderen Jungs ein bisschen verantwortlich, weil ich denke, okay, ich habe euch da irgendwie mit reingezogen.
Klar. Aber wann spürst du die denn? Spürst du die, wenn jetzt 2-3 Jahre um sind und man hat noch kein neues Album gemacht? Oder wann genau spürst du die Verantwortung?
Ja, zum Beispiel, also wir sind natürlich im ständigen Austausch, Tom und ich machen die Songs, also wir schreiben alles und Georg und Gustav spielen dann auf Tour, also wir machen ganz, ganz viel zusammen, Tom und ich, den kreativen Part. Und ja, da ist es schon so. Oder natürlich auch die ganze Promo und die Interviews drumherum und so weiter. Ne? Also ich denke da schon dann immer viel an die anderen und denke, okay, wenn ich nicht sozusagen vorne weglaufe und den Wagen schiebe, dann bleibt er eben stehen. Aber natürlich auch nicht nur die Jungs, sondern da kommt natürlich auch ein Riesenrad an Menschen dazu. Ne? Und zum Beispiel auch, als wir nach Amerika gegangen sind und dann 4 Jahre nichts gemacht haben, sind natürlich alle wahnsinnig nervös geworden. Ne? Also alle Leute, die ja nur für uns gearbeitet haben und die das ganze Jahr über mit uns unterwegs waren, saßen dann auf einmal da und dachten, okay, und jetzt? Und natürlich hat man dann auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen und denkt dann, krass, ich habe da schon einen ganzen Rucksack auf mit Menschen, die natürlich da auch dranhängen und für die ich auch die Verantwortung trage.
Die Brücke schlägst du ja so ein bisschen mit deinem Modelabel Magdeburg, also Deutschland und Los Angeles. Du schlägst die Brücke auch mit Germany's Next Topmodel. Ihr seid dann hier, auch mit der ganzen Family von Heidi dann immer wieder. Wo würdest du denn sagen, ist heute für dich zu Hause?
Auf jeden Fall in L.A. Also für mich war zu Hause immer da, wo mein Bruder ist. Also wir haben ja auch immer
zusammen. Aber ihr wohnt nicht mehr zusammen.
Nein, wir wohnen nicht mehr zusammen. Hart. Im ersten Mal. Also wir haben 29 Jahre zusammengelebt. Und darum, das ist schon, es ist schon auch anders. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber, und das klingt wahrscheinlich für viele trotzdem total verrückt, wir sehen uns jeden Tag. Also ich habe bei mir zu Hause ein Studio in meinem Haus und Tom kommt wirklich jeden Tag vorbei, um Musik zu machen, und darum ist, und wenn es mal ein Sonntag ist und es passiert nicht, dann fahre ich rüber und wir machen Barbecue zusammen. Also wir sehen uns trotzdem die ganze Zeit.
Gott sei Dank. Hat er einen Schlüssel zu deinem Haus?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Aber du schließt natürlich das Haus auf und der Bruder ist nicht da, ganz klar, für alle, die es nicht wissen, weil er mit Heidi Klum zusammen wohnt und da auch ganz viele Aufgaben natürlich jetzt übernommen hat, Ehemann, Familienvater ist. Und irgendwie fragt man sich, die Häuser in L.A. sind doch immer so groß, warum war da nicht so ein Anbau für dich, so ein Gartenhaus oder irgendwas, wo man dich noch mit hätte unterbringen können, Will?
Also lustigerweise ist das sogar gar nicht so unrealistisch, das war auch ganz lange die Überlegung, dann so, warum kann denn Bill hier nicht einfach auch mitwohnen?
Gute Frage, ja.
Aber natürlich, ich glaube, irgendwann muss man natürlich auch denken, also irgendwann muss man natürlich den auch ziehen lassen. Und ich habe Tom so gerne ziehen lassen und gesagt, ich schicke dich sozusagen los und ich lasse dich gehen, um auch Ehemann und Stiefpapa zu sein. Und das war überhaupt für mich das Allerschönste, weil ich auch nie gedacht hätte, dass ich mal in dieser Situation bin, weil ich ehrlich gedacht habe, dass das Tom nicht unbedingt passieren wird. Und darum ist es
okay,
auch ganz gut.
Du hast ihn einfach vorangehen lassen. Was macht Heidi? Du hast die beiden ja auch getraut zu einer so fantastischen Schwägerin.
Die Liebe einfach, glaube ich, diese bedingungslose Liebe zu meinem Bruder. Und natürlich auch die Liebe, die wir dann automatisch miteinander haben, weil man kann nicht nur einen Zwilling lieben, ne? Also wir kommen immer im Doppelpack. Und ja, wir haben einfach eine ganz vertraute Verbindung.
Ja, also das setzt voraus, dass Heidi ein großes Herz hat. Und wenn es dir bei mir heute hier gefallen hat, dann kannst du mich ja gerne bei Heidi mal weiter empfehlen.
Ja, ruhig ist es selten bei uns am Sonntag zwischen 10 und 12. Wir haben Gäste, mit denen wir lachen, mit denen wir diskutieren. Es sind spannende und bewegende Momente aus den letzten 12 Monaten, die wir heute bei unserem hr3-Jahresrückblick senden. Und eine Frau, die hat mich durch ihre Leistung, durch ihre Klarheit enorm beeindruckt. Es ist die Krankenschwester Franziska Böhler, 2021 ausgezeichnet mit unglaublich vielen Preisen. Sie hat viele Jahre auf der Intensivstation einer Frankfurter Klinik gearbeitet, ist heute in der Anästhesie tätig und seit 2017 berichtet sie auf Instagram über die Missstände in unseren Kliniken, die dramatischen Eindrücke und Gefühle auch während der Corona-Pandemie, die sie täglich erlebt. Und ich wollte von ihr wissen, Franziska, gab es denn eigentlich auch bessere Zeiten in der Pflege?
Ja, als ich anfing, 2007, habe ich mein Examen gemacht und bin ja dann gleich auf die Intensivstation. Da hatten wir 10 Betten und das lief gut, muss ich echt sagen. Mhm. Also wir haben gute Medizin, gute Pflege gemacht, haben unsere Patienten da wirklich super versorgen können. Und
wie sah dein Überstundenspiegel aus?
War total im Rahmen. Mhm. Das ist ja ein Umstand, dass uns die Leute gefehlt haben. Das ist nicht über Nacht passiert, sondern das hat sich angeschlichen. Da sind Kollegen in Rente gegangen, es kam niemand Neues nach oder es gab Kündigungen einfach nach einer gewissen Zeit.
Wann würdest du denn sagen, hat es angefangen, sich dann tatsächlich massiv zu verändern? Weil wir wissen ja von Kollegen mit Burnout, mit ganz, ganz vielen Überstunden, die eigentlich niemals, ist ja fast schon unrealistisch, die abzuarbeiten, weil dann fehlen sie ja wieder im Alltag auf der Station.
Also wir mussten einfach irgendwann anfangen, Betten zu sperren. Das war was, das kannte ich nicht aus der Zeit, als ich angefangen habe, weil wir einfach keine Leute hatten. Und dieser Umstand ist uns bis heute erhalten geblieben. Also es gibt, glaube ich, kein Haus, das seine Betten voll belegen kann, weil überall massiv Personalmangel herrscht.
Also kann es sein, dass ein Patient oder eine Patientin eigentlich aufgenommen werden müsste und man sagt dann, die Betten sind leider voll, weil kein Personal da ist. Und was passiert dann mit diesem Patienten? Dann klopft er an einem nächsten Krankenhaus?
Also jedes Krankenhaus hat natürlich den Auftrag, die Grundsicherung zu stellen. Also bei einem schweren Autounfall, dann wird er nicht weggeschickt. Dann wird er in der Notaufnahme stabilisiert, aber der wird dann vielleicht nicht auf die Intensivstation aufgenommen. Der wird dann halt weiterverlegt. Und dann natürlich bei geplanten OPs, die zum Beispiel Intensivaufenthalt nach sich ziehen, die werden verschoben und die verschiebt man teilweise um Wochen und Monate. Mhm. Das ist überhaupt keine Ausnahme.
Das kann natürlich dann auch Konsequenzen für den Gesundheitszustand der Patienten haben.
Das ist richtig. Und wo man das auch ganz massiv merkt, ist die Geburtshilfe zum Beispiel. Also wenn man es jetzt ganz platt ausdrückt, dann rentieren sich spontan Geburten nicht wirtschaftlich. Wenn man das Krankenhaus als Wirtschaftsunternehmen sieht, was es ja eigentlich auch ist. Und deswegen müssen diese Häuser der Reihe nach schließen. Und da gibt es Landkreise oder Ortschaften, die fahren eine Stunde, bis sie überhaupt eine geburtshilfliche Versorgung finden. Mhm. Und das mag man sich gar nicht ausmalen, wie sich das anfühlt.
Aber das klingt so, als wäre Gesundheit eine Ware.
Ja, ist es auch. Das kann man genauso sagen.
Dann kann man auch keine Abstriche mehr machen oder man kann es nicht beschönigen?
Nee.
Und also wo bleibt dann da der Mensch?
Der Mensch bleibt auf der Strecke. Der Mensch hat ein Preisschild auf der Stirn kleben, sobald er die Kliniktür betritt. Mhm. Das gilt nicht für uns. Ja, unser Bestreben ist, dass wir unsere Patienten so gut wie es geht versorgen, aber das System ist darauf ausgerichtet. Und das ist ein Punkt, den ich massiv kritisiere.
Mhm. Und seit wann ist das so?
Ja, auch das fing ja langsam und schleichend an. Also man hat ja dann irgendwann angefangen, die Häuser zu privatisieren. Und es gibt auch, keine Frage, gute private Einrichtungen, auch in der stationären Langzeitpflege. Aber diese großen Klinikkonzerne zum Beispiel, hinter denen teilweise kanadische Rentenfonds stehen, da kann man sich, glaube ich, ausdenken, dass da keine Samariter sitzen und sich dachten, jetzt machen wir mal Krankenpflege.
Nee, die wollen Rendite machen.
Ja, sicher. Und das, finde ich, ist ein Problem. Das kann ich auch, finde ich, moralisch schwierig zu vertreten.
Also Rendite vor Pflege wäre die Formel für diese kanadischen Fonds. Und da gibt es ja noch viele andere. Das ist ja nur ein Beispiel. Ja. Aber wenn wir sagen, dass es auf Rendite geht, dass Personal runtergefahren wird, dass Patienten nicht so lange liegen bleiben dürfen, dass die Betten wieder freigemacht werden für neue Operationen. Und da schreibst du ja möglichst viele, möglichst schnelle, möglichst große Operationen. Und dass du dann eigentlich gucken musst, dass du einstufst und dass du priorisieren musst, wen du am längsten ignorieren musst. Das ist ja schon hart. Also für dich und die Patienten.
Das ist eine Katastrophe, weil wir als Pflegepersonal müssen diesen Gewinn ja mit erwirtschaften, ne, wenn man es so will. Wenn wir in Unterbesetzung zu viele Patienten durchschleusen, das sage ich ganz bewusst. Ich habe das einmal erlebt, dass ich einen Spätdienst überbrücken musste, 4 Stunden, und hatte 4 Patienten für 4 Stunden.
4 Intensivpatienten?
Ja.
Wo es permanent piepst und klingelt und...
Ja. Ich meine, klar, ich kann sie nicht aus der Tür rausschieben und sagen, geht nicht oder verlegt ihn. Aber sowas darf sich einfach nicht etablieren. Und genau dieses Gefühl entsteht in diesen Situationen.
Und sind wir da auf dem Weg dahin, dass sich das etabliert, ja, oder ist es schon etabliert?
Das ist schon so. Natürlich ist das schon so. Das ist das Gefühl, dass man maximal überfordert ist, weil man dem Patienten einfach nicht gerecht wird. Mhm. Weil man nur noch guckt, dass alle am Leben bleiben. Und das ist nicht der ursprüngliche Gedanke gewesen, warum ich Krankenschwester werden wollte.
Klare, offene, sehr direkte Worte der Krankenschwester Franziska Böhler hier bei uns im hr3 Sonntagstalk. Das waren eben auch immer wieder solche Gespräche neben Entertainern wie Ross Anthony und Guido Kanz, wo wir ganz viel gelacht haben. Aber eben auch so ein berührendes Gespräch mit Franziska Böhler. Guten Morgen, hier ist Bärbel Schäfer. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk und heute eine ganz besondere Sendung, unseren Jahresrückblick 2021. Viele tolle, spannende, überraschende Gäste haben wir uns eingeladen, wie die Wissenschaftlerin Maiteen Nguyen Kim oder den erfolgreichen Musiker Michael Patrick Kelly. Tine Wittler kennt ihr noch von Einsatz in 4 Wänden, die hat jetzt eine Dorfkneipe eröffnet. Aber eben auch Felix Neureuther, Skifahrer, der hat Anfang diesen Jahres vorbeigeschaut und hat mir unter anderem erzählt, dass er sich schon seit Jahren für ein Sportprogramm für Kinder aktiv und stark macht, um einfach mehr Kinder zum Sport zu motivieren.
Für mich hat das Thema eigentlich schon vor sehr langer Zeit angefangen. Ich habe mit Anfang 20 schon Camps für Kinder organisiert, dass ich mit denen Skifahren gehe und so weiter und habe das Ganze auch selber finanziert.
Da hattest du selber noch gar keine Kinder, da war dir das Thema schon wichtig, weil viele fangen damit ja an von den Sportlern, wenn sie dann selbst Familie haben.
Ja, aber für mich mein großes Vorbild war Alberto Tomba. Und ich bin wegen Alberto Tomba Skirennfahrer geworden und deswegen habe ich gemerkt, wie wichtig, wichtig einfach eine Vorbildfunktion ist. Und wenn du in der Öffentlichkeit stattfindest, dann kannst du auch Dinge verändern. Und für mich war das immer auch wichtig, dass ich durch meinen Sport nicht nur was für mich selber mache, sondern dass ich auch was versuche weiterzugeben. Und das hat damals angefangen mit Anfang 20 und dann hat sich das Ganze so aufgebaut und dann habe ich so Bewegungsprogramme entwickelt für mich selber und habe die dann kindgerecht gemacht, weil ich gemerkt habe, wie man auch sein Gehirn trainieren kann durch Bewegung. Und das macht mir jetzt halt so viel Spaß, weil die Kinder so eine Freude haben und die auch die Eltern so dankbar sind, dass ihnen was mitgegeben wird, dass sie wissen, okay, was können wir überhaupt mit unseren Kindern machen? Und das
Aber ist das nicht auch ein bisschen traurig, dass das Eltern eigentlich gar nicht mehr wissen? Du kommst von bewegungsaktiven Eltern, aber die meisten Kinder erleben ihre Eltern doch abends auch auf der Couch, auch vor einem Tablet oder einem Smartphone. Und alle verwachsen da wie Korallen mit der Couch oder werden langsam immer dicker.
Das ist ja genau das Problem. Wer will es ihnen verdenken? In der Großstadt, es müssen beide den ganzen Tag arbeiten, sonst können sie sich das Leben dort gar nicht leisten. Und dann kommen sie irgendwann um 18 Uhr nach Hause. Also wo bleibt denn die Zeit?
Was für Konsequenzen hat das denn, wenn wir sagen gerade, seit Wochen haben Vereine zu, es gibt kaum Schulsport im Homeschooling, nur ganz, ganz wenige Schulen bieten das tatsächlich auch an, über Online-Plattformen dann Sport zu machen auf einer Matte oder auf einem Teppich zu Hause mit den Kindern. Was heißt das denn?
Also ich kenne keine Schule, die das anbietet hier bei uns im Raum. Mhm. Und das ist dramatisch. Diese Bewegungsarmut, die Konsequenzen, die werden wir erst in 10, 20 Jahren erleben. Und die Konsequenzen werden aber für unser Gesundheitssystem dramatisch sein. Ich sage auch, diese Digitalisierung, ja, so viele Dinge, wie sie uns einfacher macht. Aber wenn mein Kind den ganzen Tag am Handy da sitzt oder vor einem Tablet oder am Computer, also gesund ist es nicht. Muss man schon ganz klar sagen. Und deswegen müssen wir uns wirklich alle auch hinterfragen und uns Dinge überlegen, was können wir mit unseren Kindern wirklich machen. Mhm. Das kann doch nicht die Zukunft sein, dass jeder nur noch in sein viergeriges Kastel da reinschaut und gar nicht mehr weltoffen ist. Also du siehst ja auch gar nichts mehr, du hebst den Blick nicht mehr. Die einzigen 2 Gelenke, die du trainierst, das sind letzten Endes deine 2 Daumen. Ja, aber es zählt ja der ganze Körper. Und also das ist, obwohl, die Entwicklung ist schon dramatisch.
Wenn ich das jetzt nochmal auf, das ist ja nicht nur Stadt oder Land, viele laden sich ja mittlerweile Apps runter. Was weiß ich, ja. Fitness mit deinem eigenen Körpergewicht, eine Yoga-App oder haben Fahrräder zu Hause, wo du auch einen Coach dann vor dem Monitor hast. Also Sport ist mein Eindruck, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber verlagert sich ja immer mehr auch in das Zuhause. Nicht nur erst seit Corona, aber ist das ein Vorteil?
Natürlich, das ist ja auch was Positives, dass dadurch auch Menschen zu Sport getrieben werden. Mhm. Aber glaube mir, Bärbel, der Großteil der Kinder, die spielen irgendwelche Spiele an den Smartphones und haben
das
keine
kein
Bewegungs-Apps
Sport.
Und so weiter.
Also das hieße für dich, Fahrräder nochmal holen, rausgehen oder selbst auf Bäume klettern. Viele Kinder können gar nicht mehr rückwärts laufen oder irgendwo hochklettern. Also es verkümmern ja auch Fähigkeiten.
Von 10 Kindern im Alter 9 bis 10 Jahre alt können nur noch 4 einen Vorwärtspurzel bauen. Musst du dir das mal vorstellen. Und das kann es ja nicht sein. Und jetzt hat auch mit den Vereinen während der Corona-Zeit, das ist ja dramatisch, auch die ganzen Vereinsaustritte, die dadurch stattfinden. Für die Kinder ist das wirklich enorm. Und da muss die Politik unbedingt dort ansetzen, dass sie wirklich auch die Bewegung der Kinder anfangen zu fördern. Und das macht letzten Endes auch mein Programm, das Bewegt die Schlau-Programm. Und was ich vorher noch sagen wollte, wir haben Bewegungsprogramme entwickelt, wo man durch Bewegung auch rechnen lernen kann.
Mhm. Und, das wäre was für mich.
Ja, und schau mal, wenn du laufen gehst, wie kreativ ist man da oder wenn man Sport betreibt. Aber die Kinder können ja gar nicht mehr richtig kreativ werden, wenn die 7 Stunden am Tag auf einem Schulstuhl sitzen müssen und sich keine Minute davon bewegen und in der Pause auf ihr Telefon schauen. Ja, gratuliere. Aber diese Bewegung, die kommt mir viel zu kurz.
Klartext von Felix Neureuther zum Thema Bewegung von Kindern, dass wir da mehr brauchen. Und natürlich hat 2021 auch die Musik nicht gefehlt. Michael Patrick Kelly war unser Gast. Peter Plate hat über sein neues Musical in Berlin berichtet. Yvonne Katterfeld hat ihr neues Album eben auch vorgestellt und Bill Kaulitz natürlich auch. Wir reden aber gleich nochmal mit Zoe Wees, die war auch unser Gast 2021. Heute ist ein besonderer Sonntag, den gibt's nur einmal. Gäste haben wir jeden Sonntag da und heute senden wir unseren Jahresrückblick 2021 und schauen nochmal auf ein paar, wirklich nur ein paar wenige Gäste zurück. Wir hatten ja so viele, aber ich möchte nochmal Zoe Wees einen kleinen Ausschnitt euch gleich senden, die Musikerin. Die hat ja mit ihrem Song Control einen riesigen Hit gelandet. Nicht nur ihre Stimme, ihr Look, ihr unglaubliches Talent, all das ist unverwechselbar. Ihre bodenlangen Extensions in knallbunten Klamotten, das ist Zoe Wees. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ob die Farben ihrer Haare, das wechselt sie ja immer so ein bisschen, auch etwas mit ihrer jeweiligen Stimmung zu tun haben?
Tatsächlich gar nichts. Ich bin so, ich liebe Farben wirklich. Es gibt nicht eine Farbe, die ich nicht mag.
Aha.
Also es ist richtig crazy, ob es gelb ist, ob es grün ist, ob es orange ist, ob es pink ist, ob es rot ist. Und ich mag es halt auch die zu mixen. Zum Beispiel gerade habe ich rote Haare auf einer Seite und auf der anderen pinke. Aha. Ich habe blaue Nägel, pinke Nägel. Ich habe einen grünen Pulli an und eine beige, also so eine helle Hose. Also es ist halt, ich liebe Farben und ich liebe es zu tragen, was ich will. Und ich mag das, wenn ich an Leuten vorbeigehe und die mich angucke, weil ich so crazy aussehe, aber dann sich zu denken, vielleicht sollte ich es auch mal, ich möchte halt so eine Inspiration sein, wenn Leute an mir vorbeigehen und das sehen und sich das nicht trauen und aber auch gerne mal so irgendwie mit Farben was ausprobieren wollen, dann möchte ich einfach, dass Leute mich angucken und denken so, okay, that's actually kind of cool, maybe I should try it. So, weißt du?
Okay, also es gibt kein No-Go bei bestimmten Color-Mix, weil die meisten jetzt ehrlich haben ja ihre weißen Sneakers an und sind ganz oft in Schwarz-Weiß dann tatsächlich gekleidet.
Ja, das ist so traurig. Das ist ja keine Trauerfeier, die Welt. It's a party. Go crazy, guys.
Stimmt, deine Songs sind schon traurig, dein Styling ist happy-go-lucky. Und es ist etwas, was du auch schon früh so gefeiert hast? Also warst du in der Schule auch schon so, deine Comic-Leggings dann irgendwie und einen beigen Mantel drüber und die Haare in diesen bunten Bändern dann eingebunden?
Nee, tatsächlich nicht. Wenn, ob du es mir glaubst oder nicht, früher bin ich in der Schule immer, also ich bin aufgestanden, habe meine Zähne geputzt und bin losgegangen. Ich habe noch nicht mal meine Haare gemacht, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin sogar manchmal tatsächlich in meinem Pyjama losgegangen, weil ich nicht so weit von meiner Schule gewohnt habe. Ich habe, glaube ich, 2 Minuten oder so und bin ich einfach wirklich straight up dahin gegangen und habe mich dahin gesetzt in den Unterricht.
Also noch richtig, noch bettwarm hast du dich praktisch ins Klassenzimmer gesetzt. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Gehört das dazu, wenn man dann auch öffentlich bekannt ist, eine ganz bestimmte Marke zu sein? Ich meine, Udo Lindenberg trägt immer seine grünen Socken und seinen Hut oder Oerding ja auch seinen Hut oder internationale Stars haben ja auch so Markenzeichen. Gehört das dazu?
Ich glaube schon. Also du kannst natürlich so aussehen und machen, was du willst, jeden Tag.
Du hättest auch im Pyjama vielleicht eine internationale Karriere gestartet.
Ja, yeah, das hätte sein können und das würde ich sogar feiern. Also ich hatte so nichts dagegen. Nur bei mir sind es jetzt die Haare, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, jeder hat sich so einen kleinen Signature-Look aufgebaut, wo Leute wissen, so, wenn die dich auf der Straße sehen, ey, das ist doch die mit den Haaren, das Ariana Grande ist doch die mit diesem Ponytail.
Ja.
Und so solche Sachen. Ich denke, das ist voll normal. Einfach nur, weil du ja Sachen immer an dir hast, die du liebst. Und Leute nehmen das wahr. Und die hast du halt immer auf jedem Bild. Und somit wirst du damit bekannter.
Das heißt aber, für jemanden, der nicht berühmt werden wollte, wirst du jetzt aber ganz schön erkannt.
Ja, mein Haaren, ja. Wenn ich meine Haare nicht drin habe, dann ist das nicht so oft wie jetzt.
Ja, genau. Das ist immer noch überraschend für dich, wenn dich Leute dann ansprechen. Oder hast du dich schon dran gewöhnt?
Ich freue mich immer wieder. Nur es gibt so manche Sachen, die echt persönlich sind und die ein bisschen too much sind. Aber ich freue mich immer wieder.
Was wäre too much?
Ich bin gestern mit Freunden draußen gewesen, weil es Sonne war und ich war mit zwei Freunden. Und dann sind wir nach Hause zu mir gegangen und dann sind mir so ganz viele Mädels hinterhergelaufen vor meiner Haustür. Solche Sachen sind halt too much. Man muss ein bisschen, also egal was ist, die Privatsphäre ist immer so wichtig. Und wenn dann Leute dir hinterherlaufen vor deiner Haustür und fragen und dich, das ist too much.
Schön schützen deine Privatsphäre, liebe
genau,
Zoe.
Genau, ja.
Wer den Song noch nicht gehört hat, worum geht's in den Lyrics von Girls Like Us?
Ich habe voll viele Jahre gekämpft, mich selber zu akzeptieren. Lieben ist halt super. Sich selber zu lieben ist noch schwierig für mich. Es muss ich aber lernen. Ich weiß, dass es kommt mit der Zeit. Aber man, egal wie alt man ist, man hat immer so ein 16-jähriges Mädchen im Kopf, was dir sagt, so, you're not enough. Du bist nicht genug. Aber für mich ist es so, also alles war um mich herum perfekt und alles war immer, jeder war glücklich, hatte ich das Gefühl. Except of me. Und ich habe so gelernt, so mich selber zu akzeptieren. Und somit hat der Song angefangen. Also den habe ich geschrieben, bevor ich es gelernt habe. Und durch die Session habe ich nochmal gelernt, so okay, so you gotta be in your body for the rest of your life. So love it.
Ja, als wenn man ihn hasst, dann muss man ja 24 Stunden mit diesem Hass leben. Und das ist einfach unglaublich anstrengend. Jetzt haben wir 3 Jahre später, du bist mit 19 Jahren immer noch ein Teenager. Wenn du heute in den Spiegel schaust, was siehst du heute?
Heute, also ich sehe, ja, ich ist schwierig, weil ich die ganze Zeit meine zwei Zöpfe sehe und I feel like a 12-jähriges Kind.
Pippi Langstrumpf.
Ja, ich sehe auf jeden Fall, ich sehe eine starke Frau.
Ich wünsche dir, dass deine Stärke noch größere und kräftigere Flügel bekommt, damit du durch dieses Leben weiterhin getragen wirst und dass du bei dir bist und mit ein paar mehr Jahresringen schon auf meiner Baumrinde kann ich dir nur sagen, es wird besser, wenn man älter wird.
Ja.
Ja. Ja, aber das hat die Mama dir vielleicht auch schon gesagt. Zoe Wees, einer unserer großen Stars 2021. Es ist der 26. Dezember. Andere sagen auch der zweite Weihnachtstag. Und da gibt's was auf die Ohren. Was unseren HR3-Jahresrückblick hier vom HR3-Sonntagstalk. Und wir hatten so viele Menschen zu Gast. Einen möchte ich euch jetzt nochmal in den Vordergrund schieben, denn er hat mich sehr berührt. An die 400.000 Menschen in unserem Land sind an Parkinson erkrankt und die Zahlen steigen. Einer von ihnen ist der Comedian Markus Maria Profittlich. 2017 bekam er die Parkinson-Diagnose, mit der er 2018 an die Öffentlichkeit ging. Ich habe ihn gefragt, ob es irgendwelche Vorzeichen, Vorbedingungen gibt, welche Menschen denn genau an Parkinson erkranken.
Nee, eigentlich nicht. Ich habe von einer Freundin gehört, jetzt vor kurzem, die sich auch sehr mit Parkinson beschäftigt, weil sie es selber auch hat. Die stellte die These auf, dass es viele Macher sind. Aber ansonsten, man ist davon nie gefeit, weil man weiß ja immer noch nicht, wo es herkommt.
Also es gibt gar keine Quelle.
Man denkt ja, dass es im Darm entsteht. Komischerweise, weil der Darm und das Gehirn sind ja sehr, sehr vernetzt miteinander. Die ersten Anzeichen sind schon vor 15, 20 Jahren gewesen bei mir. Also so sagt man, so lang ist die Zeit, bis man das überhaupt merkt. Aber wenn man vor 15 Jahren mal einen Durchfall hatte oder einen harten Stuhl nach Rotwein, das ist ja dann Denken wir nicht gerade an Parkinson.
Nee, das stimmt. Das wäre auch jetzt nicht das Erste, woran ich denke. Kannst du dich denn
Durfte ich das überhaupt sagen?
Harte ja,
Stuhl nach Rotwein
du darfst
der
harten
Sonntag?
Stuhl nach Rotwein darfst du ruhig sagen, ich auch am Sonntag.
Ich dachte nur Sonntag, okay.
Puh. Nein. Montags musst du sagen, harten Stuhl nach Weißwein, aber sonntags kann man sagen, harten Stuhl nach Rotwein.
Mittwochs dann nach Schorle.
Nach Schorle und dann nach Mineralwasser. Aber sag mal, kannst du dich denn noch an diesen Moment erinnern, wenn dann so eine Diagnose kommt?
Ja, die war sehr, sehr herzlich. Der Radiologe, eine Untersuchung, so ein DAT-Scan, ist so etwas ähnliches wie ein MRT. Mhm. Ist nur etwas klein, man liegt da drin. Und dann sagte mir dieser sehr nette, sehr empathische Arzt, ja, Sie haben Parkinson in weit fortgeschrittenem Zustand. Und jetzt habe ich Mittagspause, bitte gehen Sie raus.
Du machst Witze jetzt, oder?
Nein,
Comedian weiß man das nicht.
Nein, das ist wirklich so. Das ist genau so passiert.
Aber dann stehst du mit dieser Diagnose mittags
im Wartezimmer.
Im Wartezimmer
und hast deine Frau im Arm und heulst erstmal ein Sträfchen.
Mm.
So war's.
Und dann?
Ja, erstmal ein tiefes Loch gefallen und leider sich über Dr. Google informiert, was so Parkinson alles auslöst und wie das enden kann, wo es hinführen kann. Und das sollte man auf gar keinen Fall machen.
Du sagst jetzt leider, aber du hast es ja trotzdem gemacht. Das heißt, ja. man kommt dann in irgendwelche Informationen, Unterinformationen und nochmal Mikroinformationen, wo man dann nachher am Ende völlig durchdreht und denkt, morgen ist es zu Ende oder...
Ja, es gibt wirklich da auch bei YouTube so richtig interessante Filme, die dann auch einem sagen, okay, das hat mit den Ganglien zu tun, dass da nicht kein Dopamin mehr produziert wird. Und man hört da 5 Minuten interessiert zu und auf einmal kommt eine schwarze Tafel und da drauf steht und nach 5 Jahren sind sie tot.
Du meine Güte.
Das ist keine schöne Nachricht, und weil es stimmt ja auch nicht. Und auch die Diagnose von dem Arzt war auch Quatsch, ich weiß nicht, in weit fortgeschrittenem Zustand sieht das ganz anders aus. Aber
bist du noch mal zu dem zurück, als er aus der Mittagspause zurückkam, vielleicht an einem anderen Tag, um ihm zu sagen, dass er an seinem Empathielevel dann doch noch arbeiten muss?
Nee, das würde, glaube ich, nichts nutzen. Aber ich habe nur eine Bewertung geschrieben, die sich gewaschen hat.
Okay. Die Diagnose ist ja kein Todesurteil, aber es ist trotzdem eine Krankheit, die auch nicht heilbar ist, oder?
Ist richtig, ich bin Palliativpatient. Mhm. Palliativ heißt ja nichts anderes als nicht heilbar, und es ist nun mal so.
Und heißt das auch dauerhaft auf Medikamente dann wahrscheinlich?
Ja, das ist man kann ja nichts anderes machen im Moment. Man muss viel Sport machen. Mhm. Das ist ganz wichtig bei dieser Diagnose. Also 50% des Aufhaltens von Parkinson oder Verlangsamen von Parkinson ist Sport, und die anderen 50% sind Medikamente.
Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Ich verbinde sehr viele Dinge mit dir, aber Sport ist, glaube ich, ziemlich weit weg.
Ich habe früher sehr viel Squash gespielt, was mir jetzt meine Gelenke leider sagen. Ja, ich muss es mir wieder ein bisschen antrainieren. Ich fahre sehr viel Fahrrad, fahre ich.
Hm. Gab es irgendwelche Vorzeichen deines Körpers? Hättest du skeptisch werden müssen?
Es gibt ja wirklich viele Symptome, die man bekommen kann. Was mir nachher aufgefallen ist, dass ich habe immer eine sehr schwungvolle Schrift gehabt, aber die, wenn ich einen längeren Satz geschrieben habe, wurden die Buchstaben immer kleiner zum Schluss hin.
Das ist eines der Symptome.
Das ist eines der Symptome. Mhm. In meinem Gesicht, so die Talgproduktion, sage ich mal, war sehr erhöht, sodass ich mir also mehrmals am Tag das Gesicht waschen musste, und ich wusste gar nicht, wo das herkommt.
Okay.
Das war
also
das
wie bei so einem Teenager, muss man sich das vorstellen. Ich habe gerade 2 Teenager-Söhne, bei denen ist die Talgproduktion auch sehr intensiv.
Ja, ich habe auch eine Tochter, 16 Jahre alt.
Ich habe einen Verwandten, der das auch hat, da ging es über Schmerzen im Schulterbereich und im Armbereich.
Ja, in die Gelenke, aber da habe ich mir gedacht, das ist ja so altersgemäß, und wie gesagt, früher viel Squash, oder ich habe ja mit 14 schon angefangen zu arbeiten und das immer nur so sehr, sehr hart körperliche Arbeiten gemacht, das habe ich dann drauf geschoben, aber das war natürlich auch noch ein Teil davon. Mhm. Und so ein leichtes Zittern in der rechten Hand, aber ganz, ganz leicht.
Markus Maria Profitlich, einer unserer Gäste in den letzten 52 Wochen. Alle Gespräche könnt ihr natürlich auch als Podcast bei uns auf hr3.de natürlich nochmal nachhören. Wir blicken heute bis 12 Uhr zurück auf das vergangene Jahr 2021 und senden nochmal Ausschnitte in unserem Jahresrückblick von ganz besonderen Gästen. Eine davon ist Dr. Jutta Almendinger. Sie ist Soziologin, und mit ihr habe ich über den Druck auf Frauen gesprochen, der in den letzten Jahren weiter zugenommen hat. Denn einerseits ist es zum Glück ja ganz normal und selbstverständlich, dass wir unsere Berufe, unsere Leidenschaften ausleben, arbeiten, Geld verdienen. Andererseits halten sich eben noch immer ein Großteil der Männer beim Familienleben dann vornehm zurück, nämlich die Frauen zu entlasten. Und so haben manche Frauen eben zwei Jobs, während sich die Arbeitswelt ihrer männlichen Partner kaum verändert hat. Das sagt dazu die Soziologin Jutta Almendinger.
Das kann man auch durch Statistiken zeigen. Wir sehen, dass Frauen ihre Erwerbstätigkeit immer weiter erhöht haben, immer mehr Frauen im Arbeitsmarkt sind. Wir sehen, dass diese ganzen Anstrengungen, die sie unternommen haben, sich in Cash wenig auszahlen. Die Männer selbst, die sind ihren Stiefel weitergelaufen. Wenn man sich das anschaut über die letzten Jahrzehnte, zurück bis zum Jahr 1900, arbeiten die Vollzeit. Natürlich hat sich die Vollzeit ein bisschen verändert, aber das, was als Vollzeit definiert ist, das machen Männer. Sie unterbrechen ein bisschen häufiger, das ist richtig. Also die zwei Partnerschaftsmonate in der Elternzeit wurden akzeptiert, finde ich gut, da kann man anknüpfen dran. Im Moment gehen sie 3 Monate dann in Elternzeit. Diese 3 Monate nehmen 90% der Männer zusammen mit den Müttern. Also es ist hier keine alleinige Verantwortung für das Kind zu sehen. Sie arbeiten ein bisschen mit, aber sie übernehmen nicht die Hälfte der Arbeit. Mhm. Und das ist meines Erachtens etwas, was erreicht werden muss, weil erst durch eine Teilung dieser unbezahlten Arbeit sich ein Rattenschwanz weiterer Probleme überhaupt angehen lässt.
Aber wie schaffen wir das? Wo können wir ansetzen? Ich dachte, wir sind schon weiter, gerade wenn man auf jüngere Paare schaut, wie die ja partnerschaftlich auch miteinander umgehen.
Ja, das ist auch immer Grund für den Optimismus. Wir
müssen den wollen wir nicht ganz verlieren.
Ja, wir müssen ein bisschen hartnäckiger sein, Frau Schäfer. Ich mache ja auch in diesem Buch den Vorschlag, dass wir angesichts dessen, dass ja offensichtlich diese 2 Monate gewirkt haben. Und es gibt Untersuchungen, die uns zeigen auch, warum haben denn diese 2 Elternmonate oder diese 2 Partnerschaftsmonate, die meistens dann Männer dann betreffen, warum wurden die genommen? Die wurden genommen, weil die haben Männern auch einen Rückgrat gegeben. Die sagten dann zu ihren Chefs, naja, also dieses Geld würde uns ja verfallen. Das ist vom Staat bezahlt, sie nehmen im Maximum 1800 Euro. Also durch diese staatliche Bereitstellung von Möglichkeiten ist irgendwie so ein Haltegriff eingetreten. Wenn wir jetzt diese 2 Monate auf 4 Monate erhöhen, bin ich mir sicher, dass sich diese Unterbrechungen von Männern auch erhöhen. Dann ist das aber auch gleichermaßen nicht mehr so einfach, das immer zeitgleich mit den Frauen zu machen. Und wir müssen so Stück für Stück für Stück die Unterbrechungen zwischen Männern und Frauen gleicher aufteilen. Dann verlieren Frauen weniger ihre Karriereoptionen. Mhm. Und wir müssen uns einfach überlegen, wo wir hinwollen und ob es tatsächlich das ist mit dieser 39-Stunden-Woche ununterbrochen für alle oder ob wir uns nicht auf ein neues Normal von Arbeitszeiten mit 32 Stunden, das sind dann 2x4 Arbeitstage in der Woche nähern, was es für Väter wie für Mütter viel einfacher machen lassen würde und was auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ein neues Normal setzt und was natürlich dann auch in die Sozialversicherungslogiken einzugehen hat, was Rentenbestimmungen und so etwas betrifft. Das kann man sagen, blauäugig. Da würde ich dagegen halten, wir haben immense Produktivitätsgewinne pro Stunde. Wir haben über die Digitalisierung ganz andere Möglichkeiten. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, Führung auch gemeinsam in solchen Sharing-Modellen da auszuüben. All das sind doch soziale Innovationen, die ein Land, welches für technische Innovationen berühmt ist, weltberühmt ist, doch sich endlich auch mal zumindest als Denkoptionen, als Diskussionspunkte.
Aber da sind wir noch nicht sehr mutig, dieses, also im Diskussionsraum ist es schon, das hieße ja für beide Geschlechter gleiche Anzahl von Stunden und damit auch die Erhöhung an Rente dann für Frauen, die eben nicht mehr nur in Teilzeit sind, sondern die Stunden dann erhöhen würden. Aber müsste es nicht auch Teil der Identität noch der Männer stärker werden, also ist zu leben, Vater zu sein, Teil der Gesellschaft zu sein? Denn auch wir als Frauen wachsen ja in einem kulturellen Raum auf mit Erziehungsmustern, mit Regeln, vielleicht auch mit moralischen Kategorien. Das müsste doch für Männer genauso sein.
Ja, ich habe vor, ich glaube, 12 Jahre ist es her, mal ein Buch geschrieben, das hieß Frauen auf dem Sprung. Und irgendwo ist jetzt dieser Sprung schon halb vollbracht. Und jetzt müsste man einfach mal was schreiben über Männer auf dem Sprung. Die müssen wie so sture Eselchen noch angeschoben werden. Aber im Kopf ist das ja. Also jedenfalls geben so gut wie keine Männer mehr an, dass sie in traditionellen Familien da leben wollen. Also immerhin, wenn ich über Retraditionalisierung rede, darüber ein Buch schreibe, dann wird dagegen geschrieben mit, ich bin doch auf dem Spielplatz, wir machen das, wir haben doch jetzt auch mehr Stunden da rein investiert. Das ist schon mal eine ganz andere Ausgangssituation als jene, die wir noch vor 20 Jahren hatten, wo Männer sagten, ja wieso, das ist doch Frauenarbeit, warum sollten wir denn das tun?
Sagt Jutta Almendinger, eines unserer wunderbaren Gäste in 52 Sendungen und 104 Stunden HR3 Sonntagstalk. Wir blicken heute zurück auf unsere Gäste des vergangenen Jahres und Bas Kaas war ja da, Markus Kafka, mit dem haben wir über Musik gesprochen, die Wissenschaftlerin Maiteen Guin, Kim, Yvonne Katterfeld, der Schimmel-Experte Jürgen Jörges, Guido Kanz, Sandra Maischberger, aber einer, bei dem hat man immer das Gefühl, da brennen 1000 Lampen, wenn er den Raum betritt, dann geht die Sonne auf. Er ist Entertainer, er ist Sänger, er ist auch Autor, Ross Anthony. Man hat immer das Gefühl, seine gute Laune ist ansteckend, also ein positives Virus. Aber natürlich kennt auch Ross ganz schwere Schicksalsschläge. Die hat er auch erlebt, vor allen Dingen als sein Vater vor 4 Jahren an Krebs starb. Und über diese besondere Beziehung zu seinem Vater haben wir gesprochen in meinem Sonntagstalk.
Also ich habe bei meinem Papa gesehen, dass er langsam abgebaut hat. Mhm. Ne? Mein Papa hat für einige Monate im Voraus schon von mich sozusagen verabschiedet. Er hat gesagt, okay, ich habe ein tolles Leben gehabt. Ich bin 77 und ich bin bereit zu gehen. Das einzige Ding, was ich vermisse, wäre natürlich euch alle. Hatte wegen meiner Schwester, ich und meine Mutter. Und das Problem war für mich, war, ich hatte eine Show, ich musste das aufzeichnen und an dem Tag ist mein Papa natürlich gestorben. Und ich habe seinen letzten Atemzügen bei 1,5 Stunde verpasst, weil mein Flug Verspätung hat. Ne? Und dann man denkt in dem Moment, oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn ich einfach nur da gewesen wäre, um seine Hand zu halten und so. Und als ich ankam, war er schon weg. Er wurde schon geholt und weggebracht. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Mhm. Ein richtig tiefes Loch. Obwohl ich musste stark sein für meine Mutter, für meine Schwester. Die waren beide da und ich habe die umarmt und ich habe gesagt, es wird alles gut. Wir kriegen das zu dritt gut hin. Und
hast du es auch selbst geglaubt? Manchmal sagt man ja etwas und glaubt es selber gar nicht.
Nein, in dem Moment, ich habe gesagt, mein Gott, meine Welt bricht gerade zusammen. Und ich merke jetzt schon, dass ich kämpfe mit den Tränen, ne? Weil anscheinend ist es noch nicht wirklich nach 3 Jahren oder 4 Jahren vorbei. Und ich denke immer sehr gerne an meinen Papa zurück. Er war ein grandioser Mensch mit so viel Herz. Und ja.
Ich habe dich eben gefragt, was die Mama dir fürs Leben mitgegeben hat. Klar, Kuchenrezepte und Gartenkünste und all das warst du ja auch. Und Liebe und Lachen. Was hat denn der Papa, der Daddy für dein Leben dir mitgegeben?
Und er hat mich nie was vorgeworfen. Der war immer wie meine Mutter. Der hat immer zu mir gestanden, als ich mich auch damals geoutet habe, dass ich schwul bin. Mein Papa hat früher geboxt als Kind. Ne? Yeah. Und er hat zu mir gesagt, es ist völlig wurscht, was du bist für eine Sexualität. Du bist mein Sohn und ich liebe dich über alles. Und das zu hören, ne, von so einem starken Mann, dass er wirklich, das war ihm wirklich egal.
Das was wünscht für eine sich Sexualität. Ja jeder bei seinem Outing. Dass man
mein
dann
Papa hat das sogar gesagt und sogar auf unsere Hochzeit auch in seiner Rede gesagt. Ich war so, oh mein Gott, jetzt wird es ein bisschen peinlich. Aber er wollte alle Familie und Angehörige, Freunde und so sagen, ich liebe meinen Sohn, wie er ist.
Und Uppercut und Undercut und Jab und all das hat er dir auch noch schön beigebracht als Boxer, dass du dich immer verteidigen kannst.
Genau, das hat er auch gemacht, ja.
Stimmt das? Nur 2 Blatt Klopapier?
Richtig. Mein Papa hat mir immer gebracht, weil er war so ein Naturtyp. Der hat immer versorgt, dass keine Würmer gestorben sind oder Vogel oder hat die alle rehabilitiert oder was auch immer. Der war wirklich jemand, der gesagt hat, Ross, wenn du auf die Toilette gehst, du nimmst nur 2 Teile Papier. Gut ist. Aber jedes Mal, weil weißt du, weil manche Leute, die ziehen das die ganze Rolle und machen den wunderschönen Po sauber. Aber er hat gesagt, du musst immer sparen. Wir wollen natürlich was zurückgeben in unserer Welt und nicht immer was nehmen.
Gut, die 2 Blatt möchte ich dann nicht zurückhaben, aber andere Dinge. aber du hast nochmal gesagt, ich meine, manchmal ist das ja, selbst bei Trauerfeiern gibt es ja Dinge, über die man auch lachen kann. Ja, du schreibst es nochmal in deinem Buch. Selbst auf der Beerdigung gab es einen komischen Moment, weil alle so viel Sachen in den Sarg gepackt haben.
Meine Mutter wollte unbedingt so viel mit meinem Papa mitschicken, was sie konnte. Sie hat Golfschläge reingepackt, sie hat Bilderrahmen, sie hat alles Mögliche. Sie hat meinen Papa so was von eingemummelt in Klamotten.
Wie ein Pharao in einer Pyramide.
Aber es war tatsächlich wirklich so. Sie hat sogar einen riesen Blumenstrauß da rein. Ich habe gesagt, warum braucht mein Papa einen Blumenstrauß? Und dann hat sie Golfbälle ohne Ende, weil mein Papa Golf wirklich geliebt hat. Der Sarg musste aus der Kirche getragen werden und dann irgendwann konnten die nicht durch die Tür mit meinem Papa, weil der Tür war so klein. Und dann haben die hin und her geschoben und die Wände waren so sehr weiß, ne? Und die hatten alle so schwarze Anzüge an. Oh, und die kamen raus und die waren alle weiß. Die waren alle richtig weiß. Der Sarg ist auf den Boden gegangen. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, das ist genau wie mein Papa seinen Abgang haben möchte, dass alle lachen. Und alle haben herzlich gelacht, weil die konnten wirklich nicht die Tür. Die müssen den Sarg schieben.
Aber der ist doch auch reingekommen, aber wahrscheinlich durch eine andere Tür. Und erst haben 6 Leute den Sarg getragen. Und stimmt die Geschichte? Nachher waren das 12. Oh mein Gott.
Ja, 12. Aber am Endeffekt war das Tollste überhaupt. Wir haben den Sarg dann in die Erde reingetan. Und in dem Moment, als der Pastor dann fertig war mit seiner Rede, flog ein Red Admiral Schmetterling aus den Erde raus. Und das war das schönste Moment für uns alle. Hm. Und es war wirklich so zu sagen, mein Papa war auf seinem Weg.
Oh, ich krieg Gänsehaut.
War wunderschön, das würde ich nie vergessen.
104 Stunden Programm mit fantastischen, inspirierenden, witzigen Gästen. Das waren 52 Wochen HR3 Sonntagstalk. Wir blicken zurück auf das Jahr 2021 mit Gästen wie Michael Patrick Kelly, Models wie Sarah Nuru oder den Sportlerinnen wie Christina Vogel oder Felix Neureuther. Aber eben auch Menschen wie Franziska Böhler, die Krankenschwester, die uns einen Einblick gewährt hat in den Alltag auf der Intensivstation oder der Soziologin Jutta Almendinger. Und natürlich auch mit Comedians wie Caroline Kebekus. Und die war richtig genervt davon, wie Frauen in Geschichten dargestellt werden. Am meisten nerven sie die Märchen. Und darüber hat sie erzählt hier im hr3 Sonntagstalk. Caroline Kebekus.
Es gab immer nur die eine in allen Grimms Märchen. Und was aber noch entscheidend ist, ist, dass die als eigene Eigenschaft nur diese Schönheit hat. Mhm. Also es gibt ja keine Prinzessin. Gut, Aschenputtel hat wahnsinnig gut sauber gemacht, aber ich weiß jetzt nicht, ob man
okay, das ist jetzt keine Kernkompetenz.
Ne, aber ansonsten ist, Schneewittchen ist schon mal strunzend dumm, weil die natürlich weiß, die Königin will sie umbringen. Und das, was passiert ist, da klopft dann jeden Tag irgendwie dreimal hintereinander, klopft die böse Königin, die sich verkleidet hat, an der Tür und verkauft der irgendwas Vergiftetes.
Und die macht immer wieder auf.
Und macht immer wieder auf. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nach dem ersten Mal, da wäre ich ja schon dann skeptisch. Ne? Da würde ich ja beim zweiten Mal klopfen, würde ich sagen, Leute, ich habe echt schlechte Erfahrungen gemacht. Aber sich dann so blenden lassen. Ich glaube, das zweite, was sie gekauft hat, war doch ein vergifteter Kamm oder so. Ne? Ja. Dass sie dann auch noch so eine materialistische Bitch ist, die dann so, oh, ist aber ein besonders schöner Kamm, den kaufe ich jetzt. Und dann am Ende, aber ein drittes Mal die Tür aufzumachen.
Da denkt man auch.
Einen Apfel zu trennen. Ja. Also das ist wirklich, ne? Also Haare schwarz wie Ebenholz, aber Hirn klein wie eine Erbse.
Aber neben Schönheit wäre dann ja auch noch die Boshaftigkeit. Also die Hexe und die böse Stiefmutter, die immer wieder klingelt und auch immer wieder eine Rolle in Märchen spielt.
Ja, alle anderen Frauenrollen außer der Prinzessin sind eben meistens die Hexen, die Stiefmütter, die Stiefschwestern, die bösen Königinnen oder bösen Feen. Und die neiden der Prinzessin immer das eine, was sie hat, nämlich die Schönste zu sein. Also sie ist nie einfach nur schön, sondern sie ist immer die Schönste im ganzen Land. Und dann ist das eben das Erstrebenswerte. Ne? Und nie hat die Prinzessin irgendwelche verbündete Frauen. Also es sei denn, man sagt jetzt diese komische Fee, die der Kleider geschenkt hat, dem Aschenputtel und so. Aber die klammer ich jetzt mal aus. Ne? Ansonsten ist wirklich...
Ansonsten warten die jahrelang, jahrhundertelang auf irgendwelche Prinzen, die sie dann aus ihrem Elend befreien.
Richtig.
Also, und diese Märchen, muss man ja auch ehrlich sagen, sind dann von Männern geschrieben und prägen, würdest du sagen, bis heute auch das Bild von Frauen untereinander?
Auf jeden Fall. Dieses Grundbewusstsein. Ne? Meine Oma zum Beispiel hat früher zu mir gesagt, wenn ich hingefallen bin, ah, wenn du heiratest, dann ist das vorbei. Also dieses
das hat meine auch immer gesagt. Wenn du heiratest, ist die Kruste weg.
Ja, und
ich fand so die Kruste eigentlich immer ganz super.
Ja, ne? Kann man auch gut drin so
piddeln. Rumpiddeln und da stand immer so für eben wild sein, draußen sein und ja. Ja, genau.
Aber dieses irgendwann auserwählt werden, die eine sein, die auserwählt wird, weil sie einfach nur die schöne Trophäe ist, das ist schon etwas, was sich so im Unterbewusstsein irgendwie festsetzt. Und dann hast du ja so ganz viele kleine Konkurrenzherde. Ne? Das geht schon im Kindergarten los. Ich weiß das noch ganz genau. Jedes Weihnachten wurde auch von den Kindergärtnerinnen das so unglaublich dramatisiert, welches Mädchen jetzt ausgewählt wird, um die Maria zu spielen. Die einzige, die schönste, die einzige Frau im ganzen Krippenspiel, die auch noch die jungfräuliche Mutter, also die höchste, erstrebenswerteste Position in der Bibel und sowieso war das natürlich, die Maria war sozusagen die Hauptfigur ja in dem ganzen Krippenspiel.
Du warst die Tanne.
Nee, ich war Schaf. Und das Einzige, was ich einmal in der Grundschule war, das glaube ich, da war meine Puppe Jesus. Das war mein einziger Ruhm. Ja. Also ich war quasi so.
Da warst du schon ganz, ganz weit vorne mit deiner Puppe. Aber wenn man jetzt da anfängt, darüber nachzudenken und wie wir gesagt haben, den Blick zu schärfen für diese Thematik, würdest du denn sagen, dein Buch ist eher eine Kritik an Männern oder eher an Frauen, auch jetzt mal die Augen zu öffnen und sich davon dann tatsächlich auch mal zu lösen?
Ich glaube, es ist beides und auch so ein bisschen Kritik an Gesellschaft. Mich hat einfach dieses Gefühl so krass fasziniert. Ne? Also ich habe das schon immer unterschwellig gespürt und habe dann irgendwann angefangen, mit anderen Frauen drüber zu sprechen. Und das ist so ganz schwierig, weil erstmal sagt man so, was? Nein, ich habe ganz viele Freundinnen und so. Und man denkt, ja, ja, Freundinnen hast du viele. Aber im Job gönnst du einer anderen Frau nicht die Scheiße unterm Fingernagel. Ne? Also wenn man das mal so anspricht, und ich habe da auch eine Nummer in meiner Soloshow gemacht, da merkt man richtig so im Publikum, dass die Frauen sagen, Scheiße, stimmt. Mhm. Das ist wirklich so. Und wir sind ja prozentual mehr, ne? Also wir sind ja mehr als die Männer.
Ja, und unsere Fähigkeit ist ja auch zu kommunizieren. Also ich meine, alleine wenn man an das Feedback aus WhatsApp-Gruppen von unterschiedlichen Frauen denkt oder die Kommunikatoren, sind wir ja auch eben im Freundinnenkreis. Und dass wir das nicht besser nutzen.
Absolut.
Und diesen Aha-Effekt und diesen Augenöffner, den merkst du dann im Publikum tatsächlich?
Ja, den merke ich total. Also die Leute sind richtig so krass, das stimmt. Und ich kriege ganz viele Zuschriften, die sagen, ey, ich habe da noch nie so konkret drüber nachgedacht, aber ich gucke jetzt wirklich mal in meinem Team, mit wie vielen Männern arbeite ich eigentlich zusammen, mit wie vielen Frauen, mit wie vielen diversen Menschen arbeite ich eigentlich zusammen. Und das ist ja auch so was ganz Typisches, dass man als Frau, und so war ich auch, früher immer gesagt hat, ich kann irgendwie besser mit Männern. Ich kann irgendwie besser mit Männern, weil Frauen sind immer so zickig und irgendwie. Also das war so eine Attitüde, die man sich selber gegeben hat. Und im Grunde war die wahnsinnig frauenfeindlich. Ne? Klar, man sucht sich einen Platz am Tisch bei den Jungs und wird genauso sexistisch sozusagen, indem man andere Frauen genauso bewertet, wie die ein Mann bewerten würde. Also warum bekämpfen wir uns und bekriegen uns über unser Aussehen?
Und reichen nicht einer anderen Frau die Hand und holen uns praktisch eine solidarische Partnerin mit an den Tisch? Das war unser Gast Caroline Kebekus, eine von 52 Gästen im HR3 Sonntagstalk. Das war unser Jahresrückblick 2021. Kommt gut rein ins neue Jahr. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir hören uns wieder am 2.1. Schönen zweiten Weihnachtstag noch. Bärbel Schäfer.
Zu Hause in Hessen.